Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 134 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und eigentlich sollte mir der Peter Seebeck jetzt zugeschaltet sein, aber der Peter ist mit seinem Camper im Nirgendwo, irgendwo im Nirgendwo. Das heißt, er hat keinen Zugang zu Internet und auch sein Mikro hat den Geist aufgegeben. Wir haben gerade per SMS kommuniziert, weil das Einzige ist, was gerade geht. Von daher gibt es heute, bedingt durch die Osterferien und die Ausflüge von Peter heute, keinen aktuellen Teil, sondern wir setzen nächste Woche einfach den aktuellen Teil fort. Das ist auch gar nicht schlimm, weil in den Osterfeiertagen ist jetzt sowieso nicht so viel passiert. Dafür haben wir nächste Woche ganz viel. Wir machen was mit Dürr, wir haben was mit Mann und Hummel, wir haben einen Podcast mit Witzenmann, mit Maschinenbauer. Also da kommen richtig viele gute Themen in den nächsten Wochen, die wir gerade in diesen Osterfeiertagen auch wieder aufgezeichnet haben. Ich habe noch was mit Fuchsgewürze in der Produktion, auch super spannendes Thema. Dazu dann aber später mehr. Der Peter hat jetzt eine ganz besondere Folge mitgebracht, nämlich KI in der Landwirtschaft. Und jetzt werdet ihr euch ja denken, KI in der Landwirtschaft, warum ist das überhaupt ein Thema? Naja, Landmaschinen sind ein wichtiger Bestandteil auch im VDMA. Und bei Landmaschinen ändert sich einiges und künstliche Intelligenz verändert dort auch ganz viel. Und das war natürlich dann für uns eine kleine Nische, aber durchaus spannende Nische, weil es in den letzten Wochen, Monaten dort einige Veränderungen gegeben hat. Auch das ganze Thema Cybersecurity betrifft diese Branche ganz stark. Lieferketten, wir spüren gerade, dass wenn Lieferketten in der Agrarindustrie wackeln oder am Zusammenbrechen sind, dass das riesige Auswirkungen hat auf Volkswirtschaften. Von daher ist es eine super wichtige und super spannende Folge, KI in der Agrarindustrie, und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen beim Zuhören.
Mir zugeschaltet ist Christa Hoffmann. Sie ist Partner der Ökonos GmbH, wenn ich das richtig ausspreche, Co-Founder der Pragmatic Agri-Food Solutions und auch noch Freelance-Consultant im Bereich Digitalisierung im Agri-Business. Christa, grüß dich.
Ja, hallo, grüß dich, Peter.
Ja, stell du doch bitte kurz den Hörern vor. Wo kommst du her? Was hast du eventuell schon vorher gemacht und was machst du heute?
Ja, ich bin tatsächlich Agraringenieurin, habe studiert in Bonn und Valencia, habe dann die Promotion in Hohenheim absolviert und da ging es eigentlich los mit den digitalen Themen. Ich habe mich damals um Informationssysteme in der Wertschöpfungskette gekümmert, im Detail in der Promotion, und habe nach der Promotion noch ein paar Jahre in Lehre und Forschung gearbeitet in Hohenheim, bevor ich dann tatsächlich in die Ressortforschung gegangen bin und dort eine verantwortliche Position übernommen habe, auch wieder im Bereich IT-Digitalisierung. Habe damals verantwortlich ein Data Warehouse mit aufgebaut, wo das erste Mal tatsächlich auch diese Idee von künstlicher Intelligenz, Machine Learning mit auf den Tisch kam, und das war eigentlich so tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit der KI. Bin dann vor 3 Jahren raus aus der Forschung ins richtige Leben, in die Privatwirtschaft, und bin eingestiegen bei meinem Mann in die Unternehmensberatung, genau, und bin da verantwortlich für Digitalisierung im Agribusiness.
Sehr gut. War schon übel unterwegs in Valencia. Interessant. Vielleicht kannst du da später auch noch was zu sagen. Und bist schon quasi seit längerer Zeit dann im Bereich KI Data, Data Warehouse, über Daten und so weiter, werden wir später sicher auch sprechen. Ja, magst du etwas, also eine kurze Einführung, etwas detaillierter über Ökonos und oder, ich weiß nicht, über welche von beiden oder beiden ein wenig erzählen, was genau diese beiden Firmen machen?
Also die Ökonos ist eine klassische strategische Unternehmensberatung. Da haben wir uns einfach fokussiert, viel auch auf digitale Themen. Gibt es seit 20 Jahren die Beratung, und da unterstützen wir ja hauptsächlich mittelständische Unternehmen. Die Pragmatic Agri-Food Solutions, die mache ich jetzt seit 1,5 Jahren. Da haben wir uns überlegt, hey, es ist doch super wichtig, die KI-Themen im Agri-Food-Bereich mal voranzubringen. Und wir pushen da, also wir heißt der Julian Feinauer und ich, der seinerseits Mathematiker ist, pushen einfach die KI-Themen da nach vorne in der Agrar- und Agri-Food-Branche.
Sehr schön. Julian kennt vielleicht der ein oder andere auch aus unserem Podcast. Der war schon, was glaube ich, schon fast ein Jahr her war bei uns. Ich kenne ihn auch, aber gemeinsam ja ein VDI, ein Zertifikatslehrgang Data Science beteiligt sind. Kommen vielleicht später noch drauf. Und die Themen, über die wir heute reden, die repräsentierst du sowohl in der Ökonos wie in der Pragmatik, oder ist das eher Thema KI in der Landwirtschaft bei der Pragmatik zu Hause?
Also KI ist, denke ich, im Schwerpunkt bei der Pragmatic Agri-Food Solutions zu Hause. Aber dadurch, dass natürlich KI tatsächlich gerade so die Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, kommt das bei vielen Unternehmen auch auf den Tisch. Alle wollen irgendwie gerade KI machen, haben aber noch nicht mal ihre Daten soweit irgendwie in Ordnung und in den Struktur, dass man da nur annähernd wirklich mit KI arbeiten könnte. Das heißt, da sind häufig einfach viele organisatorische und strukturelle Aufgaben im Vorschritt dann zu erledigen, um überhaupt mit dem KI-Thema dann auch in den Unternehmen einzusteigen.
Sehr gut. Zu der Sau kommen wir nachher auch noch. Die Sau, die durchs Dorf getreten wird. Ja, ich wollte dich jetzt vorstellen als zweiter Vorsitzender. Ich habe verstanden, du bist mittlerweile der erste Vorsitzende in der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungsindustrie. Und ich habe verstanden, ihr habt da eine mega erfolgreiche Tagung zum Thema KI in der Agrar- und Ernährungswissenschaft hinter euch. Ich habe da irgendwo gelesen oder du hast mir erzählt, es gibt eine Menge zu erzählen. Dann würde ich sagen, erzähl mal. Ich habe gelesen in eurem Tagungsband, ich glaube, es sind vielleicht 100 oder mehr, ich weiß nicht, Anwendungsthemen, Bereiche, Use Cases. Die wollen wir nicht alle durchgehen, aber ich würde schon vorschlagen, dass wir einige mehrere von denen ansprechen. Für mich schon sehr stark mein Interesse geweckt und ich denke auch, dass das für die Hörer und Zuhörer wahrscheinlich am interessantesten ist, wenn du eben über diese verschiedenen Anwendungen uns was sagen kannst. Ich habe hier stehen Herdenmanagement zum Beispiel. Was kann KI in der Herdenmanagement bewerkstelligen?
Ja, vielen Dank, dass du mir den Ball GIL zuspielst, also Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. Ich würde ganz gern ein paar Sätze dazu sagen, weil die Gesellschaft gibt es mittlerweile seit 42 Jahren. Es ist die älteste deutschsprachige Gesellschaft, die sich mit den digitalen Themen beschäftigt. Da bin ich auch ein Stück weit stolz darauf, dass ich da jetzt den Vorsitz habe. Und wir haben tatsächlich das erste Mal jetzt KI im Mittelpunkt gehabt, weil wir einfach sehen, dass die Themen unheimlich stark gerade im Markt bearbeitet werden. Es gibt relativ viele Forschungsprojekte, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Du hast ein Stichwort im Prinzip angesprochen, Herdenmanagement. Also wenn ich es mal klassisch unterteile, dann habe ich ja so die Innenwirtschaft und die Außenwirtschaft, und das Herdenmanagement fokussiert natürlich eher so die Innenwirtschaft, sprich die Viehhaltung, Schweineproduktion oder Milchproduktion. Und da ist eigentlich schon immer ein Thema. Ich habe unterschiedliche Sensoren verbaut, die mir unterschiedliche Daten erheben. Zum Beispiel bei der Kuh, nehme ich jetzt mal das Beispiel Kuh. Da gibt es die Möglichkeit, dass sie einen sogenannten Pansenbolus hat, sprich im Pansen der pH-Wert erfasst wird, das liefert mir Daten, dann kann ich die Laufaktivität der Kuh mit einem Pedometer erfassen und ich habe mittlerweile die Möglichkeit, das Wiederkaufverhalten zu erfassen. Und darüber hinaus habe ich natürlich einen wunderbar schönen Melkroboter von einer der einschlägigen Firmen, häufig auf den Betrieben stehen, der natürlich auch einiges an Daten erfasst, sprich die Qualität und die Leistung der Milch erfasst tagtäglich mehrfach. Und das sind natürlich alles Punkte, wo Daten erfasst werden, wo viele Daten auflaufen. Und im Herdenmanagement versucht man das alles halt zusammenzubringen. Und da sind wir eben beim Thema künstliche Intelligenz, weil ich selber erfasse es einfach mit meinem gesunden Menschenverstand nicht mehr. Und da ist eben die Idee dahinter, das alles mal zusammenzubringen und über alle Daten auszuwerten.
Und so kommt man dann zu dem Begriff, ich habe ihn irgendwo gesehen, Connected Cow. Kann ich mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, weiß ich nicht. Du hast gesagt, Pedometer, ja. Es sind auch viele Menschen, die seit, keine Ahnung, seit Monaten, vielleicht der eine oder andere sogar seit Jahren schon täglich auf ihr Handy schauen, ob sie ihre, weiß ich nicht, Ziel 5 Kilometer oder 10 Kilometer zusammenkriegen. Und vielleicht ist die eine oder andere Kuh das dann schon vor den Menschen gehabt hat, was überhaupt ein sehr interessantes Thema ist. Wir kommen vielleicht auch noch irgendwo zu, ich sag mal, Maschinen oder so, aber weil wir jetzt konkret in dem Podcast KI in der Industrie über KI in der Landwirtschaft reden und wir könnten, haben wir glaube ich so explizit noch nicht, aber wir könnten auch über KI in der Medizin und wir sehen, wir können voneinander so unglaublich viel lernen, weil das Prinzip ja immer gleich ist. Ich habe Daten, Algorithmen erkennen Muster und bringen uns irgendwie weiter. Und ob das dann Medizin oder eben Landwirtschaft oder Industrie ist. Die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auch da. Ich habe gelesen, Reidentifikation markierter Schweine. Und da hatte ich, glaube ich, vor einer Woche oder zwei, das war nicht von euch, aber vielleicht hast du das auch gehört, dass die Kollegen in der Universität Kopenhagen, die hatten auch so ein, ich glaube, die haben mittels einer Grunzanalyse herausfinden wollen, wann Schweine glücklich sind. Ist das ähnliche Thema bei euch hier, diese Reidentifikation?
Ja, genau, das, die kenne ich auch, die Studie. Ich habe die Notiz, die durch die Medien ging, auch gelesen. Das hört sich natürlich immer besser an, wenn ich schreibe. Es geht darum, zu erfassen, ob das Schwein glücklich ist. Ja, das ist so positiv. Grundsätzlich, auch was ich eben über die Kühe erzählt habe, geht es natürlich um Früherkennung. Einfach um frühzeitig zu erkennen, stimmt mit dem Tier etwas nicht. Also ist es gesundheitlich angeschlagen. Ja? Das kann ich eben auch über diese Identifikation des Grunzens, also der Geräusche machen, die im Schweinestall ja häufiger mal auftreten und kann da dann identifizieren, ist da vielleicht irgendeine Stresssituation bei Schweinen. Und ich kann da das auch ganz konkret mal an einem Beispiel belegen. Es gibt sogenannten Kannibalismus, der bei Schweinen auftritt. Die fangen dann an, in Stresssituationen sich gegenseitig an ihren Schwänzen zu knabbern, was natürlich nicht wirklich gesund ist. Und das ist ein multifaktorieller Prozess. Das heißt, da kann Stress ausgelöst werden durch das Futter, durch die Genetik, durch eine falsche Klimasteuerung, durch ein falsches Haltungssystem. Also unheimlich viele Daten, ja, die ich da brauche. Und das ist natürlich prädestiniert für sowas wie KI, weil ich kann es schlichtweg als Mensch nicht mehr erfassen, was falsch sein könnte. Das merke ich einfach zu spät, wenn's Futter falsch war. Ich kann das aber durchaus mich da annähern über künstliche Intelligenz. Und das haben wir tatsächlich auch in der Ressortforschung in der Landesanstalt für Schweinezucht in Boxberg gemacht. Das hatte ich ja eben erzählt, dass ich da eine Zeit lang gearbeitet habe, ein solches System aufzubauen mit dem Hintergrund, wirklich an dem Thema auch dran zu bleiben und solche multifaktoriellen Geschehnisse dann auch näher zu analysieren und zu verstehen.
Ich habe tatsächlich, und das habe ich konkret bei diesem, weil ich habe darüber nachgedacht, dort, wo ich jetzt wohne, gibt es bestimmt anderswo auch so ein, ich sag mal, ein Biohof, wo Leute übers Wochenende hingehen und da wird gerne was organisiert, ein bisschen Musik und man kann was essen, man kann was trinken. Und da kommen dann eben in dem Fall diese Bio-Schweine, die kommen dann aus dem Stall nach draußen und dann stehen die Menschen da und ich bin eine von denen und gaff die glückliche Schweine an. Und dann kommt man zu diesem Gedanken, also die erste Reaktion auf eben so eine Nachricht könnte sein, wieso kann der Mensch das nicht? Und ich glaube, vielleicht, und das hast du wahrscheinlich dann schon irgendwie da auch so nach vorne gebracht, wenn ich tatsächlich vielleicht in dem Fall Bio und ich habe 10 Schweine und ich bin junger oder auch älterer Bauer und ich bin unter meinen Schweinen, dann ist es wahrscheinlich möglich, weiß ich nicht. Und Frage, was bringt es dann im Endeffekt, dass ich dann, obwohl es dann vielleicht mehrere, viele Anzahl Schweine sind, die auch unter bestimmten Regeln, aber trotzdem nur so oder so zusammenleben dürfen, ich bin vielleicht ein junger Bauer, habe noch nicht so viel Ahnung, dann kann so ein Muster, KI-basiertes System mit Wissen aus anderen, aus ganz, ganz vielen Situationen helfen. Ist das der Gedanke dabei?
Ja, also grundsätzlich muss man an der Stelle sagen, das ist natürlich ein höchst sensibles Thema, ja, weil alle immer sagen, ja, in biologischer Produktion würde sowas gar nicht erst passieren. Das ist schon mal die erste Falschaussage, ja. Also auch in biologischer Produktion gibt es sowas wie Kannibalismus. Und es geht natürlich darum, wie häufig betrachte ich auch meine Tiere, wie sensibel und sensitiv bin ich da für Verhaltensänderungen, ist ein schwieriges Thema, ist mit der KI auch nicht, denke ich, hundertprozentig zu lösen, aber wir können uns da einfach annähern und unterstützen lassen. Und das ist grundsätzlich auch die Funktion, die ich bei KI sehe, die ich grundsätzlich aber auch bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft sehe. Sie unterstützt die Entscheidungsprozesse des Landwirten.
Sehr gut. Ein anderes Thema, was Sie hier sehen, teilautonomer Feldroboter beim Säen, Hacken von Biozuckerrüben. Ja, wie ist es auf dem Feld? Zuerst mal den großen Vorteil, dass auf dem Acker eben nicht so viele Leute querbeet rumrennen. Ein Vorteil, wo ist der Stand der autonomen Fahrzeugen in der Agrarindustrie?
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, wo ich tatsächlich mich immer an meine Jugend erinnern muss, wo ich nämlich wirklich mit der Hacke übers Rübenfeld gelaufen bin. Das ist sehr idyllisch, die Vorstellung, aber so als Jugendlicher geht es einem irgendwann gegen den Strich und man würde eigentlich lieber was anderes machen. Das ist genau der Ansatzpunkt, wo auch diese Feldroboter zum Einsatz kommen. Natürlich einmal hier im Hacken, ja, einfach eine Substitution von menschlicher Arbeitskraft, eine Automatisierung in erster Linie, die zum einen Effizienz bringen soll, Kosten einsparen soll, Ressourcen einsparen soll. Und man sieht jetzt gerade, dass relativ viele Feldroboter in unterschiedlichster Größe und unterschiedlichster Form auf den Markt kommen. Einige noch eher so in der Proof-of-Concept-Situation, aber die ersten kommen in den Markt rein und die sieht man auch wirklich in der Anwendung. Ja. Natürlich sehen wir weniger Menschen entsprechend auf den Feldern. Ja.
Darauf wollte ich noch mal kurz eingehen. Du hast gesagt, Valencia war gestern im Radio, weil der Hafen, es soll da vergrößert werden und das wollen nicht alle Menschen. Das ist so ein bisschen auch immer dieses Thema, was kann ich und was will ich. Bin selber öfters auch mal vielleicht südlicher noch in Spanien unterwegs und da sehe ich typischerweise, und ich bin früher in meiner Jugend, aus Holland bin ich auch viel auf dem Acker unterwegs gewesen. Ja, Zuckerrüben, Salatpflänzchen sind von uns sehr viel gekommen, aber auch Erdbeeren. Und das Thema ist tatsächlich, genauso wie ich in der Jugend, oder ich sehe heute immer noch sehr viel in Südspanien, wo sehr viel Obst, glaube ich, für uns hier im Mittel-Nordeuropa herkommt. Und dann den Vergleich Richtung, ich habe gesehen, die Holländer, die alles unter Glas machen, mittlerweile sogar auch hochqualitativ, aber gut, ich fühle mich da nicht angesprochen, wenn der eine oder andere sagt, das ist nicht so. Habe irgendwo gelesen, die machen 5 bis 10 Mal so viel pro Quadratmeter. Und das ist das Thema. Bedeutet, ist es dann mehr eine Chance, die KI, weil ich dort, wo ich vielleicht keine jungen Leute mehr kriege, um auf den Acker zu gehen, kann ich auch dort, wo das der Fall ist, trotzdem über einen Roboter das machen? Und oder was bedeutet das dann für, ich sag mal, Südspanien oder anderswo, wo heute sehr viele Leute dann das mit eigener Arbeitskraft machen?
Also es ist definitiv eine Chance. Es ist immer schwierig, diese Frage so über alle Länder zu beantworten, weil du hast es auch schon angesprochen, wir haben sehr unterschiedliche Produktionsstrukturen, wir haben auch sehr unterschiedliches Mindset, was dahinter steckt in den Kulturen. Das ist schon zwischen Deutschland und Holland oder den Niederlanden sehr unterschiedlich. Was ich dir sagen kann, ist ganz deutlich geworden, als jetzt plötzlich die Arbeitskräfte aus dem Ostblockstaaten ferngeblieben sind, nämlich die, die Spargel und Erdbeeren bei uns ernten, eine große Nachfrage nach solcher Automatisierung stattgefunden hat und zu dem Zeitpunkt vor ein, zwei Jahren eben die noch nicht ausgereift genug waren, das kommt erst gerade, wirklich technologisch und kostenmäßig im Einsatz dann auch wirklich zu sein. Also sobald in irgendeiner Form auch von außen ein Druck kommt, ja, sich Rahmenbedingungen ändern, wird jeder klar denkende Unternehmer, landwirtschaftliche Unternehmer da auch zu solchen Mitteln greifen, was heißt zu solchen Mitteln, also zu solcher Automatisierung greifen, weil ihm schlichtweg nichts anderes übrig bleibt. Ja. Aber wir haben weiterhin, werden wir Systeme sehen, die sehr traditionell, klassisch, idyllisch, sage ich jetzt mal bewusst, sein werden, aber wir werden auch hochautomatisierte Systeme wie das ganze Vertical Farming Thema in Zukunft sehen. Ne?
Und das bringt, ich sehe hier Unkrauterkennung, habe selber anderswo mal drüber gelesen, das kannst du dann vielleicht bestätigen, ob das das ist, Weed Detection Systeme, ich glaube hier im Bayerischen, aber gibt es bestimmt anderswo, wo tatsächlich irgendein Vision-System vorne am Trecker oder dann am Roboter, das kann ja integriert werden, wo es einfach geht um Mustererkennung, Bilderkennung. Das heißt, aber bitte, dass du das erklärst, statt dass ich bei Facebook Gesichter erkenne, kann ich ja dem System trainieren, dass er ganz bestimmte Unkraut, der verteilt im Acker steht, erkennt, kurz vor dem Trecker und nur dort x Milligramm, weiß ich nicht, Unkrautverdelgungsmittel, statt dass ich den ganzen Acker dann besprühen muss, oder?
Genau, also da sind wir im Prinzip wieder bei dem Thema Rübenhacken. Das ist so die Idee, die Grundidee dahinter, dass ich eben entweder auf einem Roboter oder eben in Kombination mit einem Traktor im Anbaugerät ein Kamerasystem habe, was darauf trainiert ist, Kulturpflanzen von Unkrautpflanzen zu erkennen. Und die Herausforderung ist da natürlich ganz klar, das ist jetzt nicht eine Einmal-Situation, sondern die Pflanze wächst. Das heißt, sie muss in unterschiedlichen Wachstumsstadien aufgenommen und trainiert werden. Und das Ganze eben auch mit unterschiedlichen Unkräutern, die im Feld dann auch gefunden werden können bei der entsprechenden Kultur. Und das ist eigentlich so das klassische, was man auf den meisten Robotern, die jetzt primär in den Markt kommen, sieht, eine Kombination aus Kameratechnik und Unkrautidentifikation, wobei dann es natürlich darum geht, das Unkraut auch direkt zu entfernen, also sprich mechanisches Werkzeug meistens an den Robotern dran ist, die das Unkraut entsprechend direkt entfernen, weil Spritzen ist ja auch wieder so ein Thema. Wir haben grundsätzlich die Herausforderung in der Landwirtschaft, weniger Spritzmittel auszubringen. Deshalb geht natürlich die Tendenz einfach direkt schon dahin, das Ganze mechanisch dann auch auf dem Feld zu identifizieren und zu entfernen. Gibt aber auch einige Technologien, die tatsächlich damit sehr präzisen Spritztechnologien auf die Unkräuter gehen.
Wer sind die Treiber, wer sind die Player in Bezug auf KI in der Landwirtschaft? Wenn ich bei mir jetzt hier im Bayerischen gerne auf dem Land, auf den Dörfern unterwegs bin, sitze hier oder dort, oder da kommt mir ein von diesen riesigen Traktoren, Bulldogs, wie sie hier auch genannt werden, entgegen, oft mit jungen Menschen, ich denke mit ganz viel Technologie, das ist jetzt eher Hardware und vielleicht kombinieren wir das gleich mit ein Stück Software auch. Sind das die das machen und oder wir sind gewohnt in der Industrie, ob das jetzt Startups sind, die irgendwie Software schreiben, wo es dann darum geht, um trainieren und so weiter und so fort, oder im Hintergrund sind dann die großen Player, die Microsofts und die Googles und die AWS. Wie ist das in der Landwirtschaft? Ist das vergleichbar? Aber eben nur Firmen, die sich halt auf KI in Landwirtschaft, oder sind es ganz andere Firmen, die das vorantreiben?
Okay, also ich fange mal mit dem Thema Treiber an und würde hier ein bisschen weiter ausholen, was ich als Treiber sehe. Nämlich tatsächlich auch die Themen, die ich eben schon angesprochen habe, sowas wie Arbeitskräftemangel, Kostendruck, steigende Anforderungen. Also das sehe ich als ja, die drei Haupttreiber, die diese ganze Digitalisierung und damit eben auch die Anwendung von KI-Technologien vorantreibt. Dann ist es tatsächlich so, wir sehen das in Deutschland, wir haben, was digitale Technologien grundsätzlich angeht, den Einsatz auf den Betrieben, noch ein, ja, so ein leichtes Akzeptanzproblem, könnte man sagen. Das heißt, es fällt den Landwirten einfach noch schwer, da wirklich voranzubringen. Die brauchen ganz klar Kosten und Nutzen. Und das ist manchmal eben nicht so einfach rüberzubringen, dass sie für ein neues Tool da jetzt mehr Geld ausgeben möchten. Das ist manchmal aber auch wirklich nicht richtig nachzuvollziehen für Außenstehende. Wenn ich jetzt zu den Playern komme, da sehen wir tatsächlich durch die Bank alles. Wir sehen Startups, vor allen Dingen im Bereich Robotik, Automation, die echt tolle Technologien basteln, die ihre Data Scientists an Bord haben und eben sowas wie Bildauswertung und KI kombinieren. Dann haben wir aber auch klassische Unternehmen, sag mal Mittelstand, die sich bisher schon auf KI, Datenanalytik fokussiert haben und jetzt einfach in die Branche Agrar auch mit reingehen mit ihrer Expertise. Und du hast schon ein paar von den multinationalen Konzernen auch genannt. Die spielen natürlich in dem Sektor auch eine Rolle, versuchen sich auch da zu platzieren, einfach mit der Kenntnis, dass sie das ja schon seit vielen Jahren in ihrem Repertoire haben und eigentlich da einen großen Erfahrungsschatz haben. Die tun sich meines Erachtens momentan aber noch relativ schwer, wirklich auch in die Branche so mit guten Geschäftsmodellen reinzubringen, weil nur KI zu können, heißt halt noch nicht, ich kann auch wirklich einem Landtechnikunternehmen etwas verkaufen oder einem Landwirt etwas verkaufen.
Genau, der Bauer ist ja nicht blöd. Der oder die weiß natürlich genauso wie in der Industrie sehr gut, was er oder sie zu zahlen hat und was dafür zurückkommt. Gehen wir da ein bisschen weiter drauf ein, über die Daten und dann auch zu den Geschäftsmodellen. Ja. Also Datenanalytik im Agribusiness, du hast schon früh an einem Data Warehouse mitgearbeitet, hast du gesagt. Also was für Daten haben wir in der Agrarwirtschaft? Vielleicht hast du hier oder dort ein Beispiel und kombinieren wir das gleich mit Datenschutz, Datensicherheit. Datenschutz ist immer so eine Geschichte, die macht KI nicht unmöglich und ist immer natürlich dort auch wichtig, wo es um personenbezogene Daten und vielleicht gibt es ja gar nicht in der Agrarwirtschaft, nur der Mensch, der auf dem Trecker oder irgendwie an einer Maschine steht. Aber ja, wie sieht es aus mit den Daten in der Agrarwirtschaft?
Ja, das ist ein super interessantes Thema. Da kann man für sich nochmal einen ganzen Podcast machen, weil das Thema Daten ja sehr, sehr ja, ein Hot Topic einfach ist in der Landwirtschaft. Vor allen Dingen, wenn man in Richtung Datenhoheit schaut. Ich fange aber mal vorne an. Du hast gefragt, was gibt's für Daten? Also das sind auf dem Feld sowas wie Positionsdaten, die erhoben werden, dass ich einfach genau weiß, wo bin ich. Und sehr spezifisch dann auch im nächsten Jahr dort anders das Feld bewirtschaften kann. Ich habe Ertragsdaten, Düngemengen, Bodenanalysedaten und Wetterdaten zum Beispiel, die ich in Außenwirtschaft habe. Und ich habe im Stall Daten, sowas wie zur Genetik der Tiere. Das ist immer sehr wichtig, weil es da um Leistung natürlich geht und die Genetik einen großen Einfluss hat. Ich habe grundsätzlich die Leistungsdaten, also Milchmengen, Qualität von Milch und Fleisch. Ich habe Gewichte, ich habe Zunahmen, Futtermengen und Gesundheitsdaten. Jetzt mal so einige Beispiele hervorgehoben. Die liegen erstmal meistens in irgendeiner kleinen Datenbank und warten darauf, dass irgendjemand sie verarbeitet oder werden vor Ort oder wo auch immer in der Cloud verarbeitet. Und wenn es jetzt um das Thema Datenhoheit geht, Datenschutz, Datensicherheit, dann ist das sicher was sehr sensibel bei den Landwirten auch beäugt wird. Datenhoheit wird mit Skepsis bei vielen Landwirten wahrgenommen. Es gibt zwar ein Commitment der großen Landtechnikhersteller, das ganz klar sagt, die Daten gehören dem Landwirt. Aber es gibt eben auch immer so Graubereiche. Wenn nämlich zum Beispiel jetzt der Lohnunternehmer auf dem Feld Daten erhebt während seiner Arbeit, dann braucht er die für seine Auswertung. Der Landtechnikhersteller braucht natürlich auch Daten für seinen Service, den er an der Maschine vornehmen muss. Ja, will ja auch immer kontinuierlich seine Maschine verbessern. Und das sind so Graubereiche, wo der Landwirt so ein bisschen auch nicht weiß, ab wann welche Daten sind jetzt wirklich noch meine und werden für meine Zwecke verwendet und welche Daten habe ich vielleicht auch freigegeben, die für andere Zwecke, vielleicht für betriebsübergreifende Auswertungen sogar genutzt werden. Ja, weil das sind auch so Szenarien, wo man auch dran arbeitet, ja, dass man regionale Vorhersehensmodelle macht, wo dann einfach auch die Angst bei Landwirt hochkommt. Oh Gott, wenn die jetzt anfangen, hier regionale Szenarien zu erstellen, was KI gut kann, ja, Vorhersagemodelle, habe ich da vielleicht im nächsten Jahr einfach einen Nachteil, weil jemand schon weiß, was auf meinen Feldern an Erträgen zu erwarten ist, ja. Und da Spekulationen losgehen. Das ist so das Pro und Contra in dem Kontext.
Sehr gut. Hört sich aber sehr ähnlich an, wie auch bei einer Maschine in der Industrie. Ja. Also der Hersteller der Maschine, dann derjenige, der die Maschine einsetzt, um ein Produkt zu produzieren und derjenige, der ja das Produkt vermarktet. Da gibt es ja genauso klassischerweise diese drei. Es ist oft so, dass derjenige, der sehr groß und stark ist, dass der vielleicht da die Richtung vorgibt und der Kleinere eher mitmacht oder so. Aber auch dort, ich denke, dass man, indem wir aufeinander hören, voneinander lernen, in den unterschiedlichen Bereichen, was früher, keine Ahnung, kann man vorstellen, dass es überhaupt keinen Sinn gehabt hat. Industrie schon, wenn ich sage, na, irgendeine Maschine, die hergestellt wird, natürlich Mechanik, aber auch in anderen Bereichen, ich hatte vorher gesagt, Medizin oder im Handel. Ich denke, wir immer mehr, weil immer stärker die Daten, hast du gerade erklärt, und auf der Basis Muster erkannt werden, wir immer mehr voneinander lernen können. Und dann auch Richtung neue Geschäftsmodelle, bevor ich das vergesse, hast du schon davon gesprochen. Ich sage immer, der Mittelständler, der anfangen möchte mit Data Science, mit Daten, mit KI, nicht sofort mit neuen Geschäftsmodellen. Man kann im Hintergrund drüber nachdenken. Das machen wir in den Lehrgängen auch so. Dann erst dafür sorgen, dass die Qualität der Daten auf den Punkt kommt, wo dann ich nicht die ganze Zeit ständig und immer wieder damit beschäftigt bin, die Datenqualität zu verbessern. Und dann ist es aber irgendwann schon wichtig. Und dann, was sind denn neue Geschäftsmodelle für eben diese Teilnehmer in dem Bereich, die schon hochwertige Daten haben? Gibt es da schon wirklich strukturelle neue Geschäftsmodelle oder wird eher darüber nachgedacht, in welche Richtung müssen wir da denken?
Also was ich ja schon an mehreren Stellen gesagt habe, diese Feldroboter, die mit Kombination Bildaufnahmen und Auswertung dieser Daten arbeiten, das ist, denke ich, ein ganz konkretes Geschäftsmodell, was da schon angewendet wird auch. In anderen Bereichen ist man noch sehr stark in den Vorstufen, würde ich sagen, weil KI letztendlich ist ja jetzt auch nichts Neues. Ja, wir haben das ja schon, also die Methoden ja einfach schon seit vielen Jahren. Und das jetzt zu monetarisieren, ist an vielen Stellen einfach schwierig. Also ich sage mal ein Beispiel in der Zucht, da habe ich ja unheimlich große Datenmengen schon seit vielen Jahren, weil ich eben die ganzen historischen genetischen Daten der Tiere hinterlegt habe. Da arbeite ich schon immer mit großen Mengen an Daten, werte die aus und jetzt versucht man eben, das mit einer künstlichen Intelligenz zu unterstützen. Und da muss ich natürlich auch immer jemanden finden, der dafür Geld ausgibt. Gerade in der Tierproduktion, Schweineproduktion, unheimlich eng die Margen. Also da geht es um Centbeträge und da eben noch was rauszuholen, ist immer schwierig. Man kann immer gut über dieses ganze Thema Tierwohl und sowas dann auch kommen, weil da ist letztendlich auch Geld da, da ist der Konsument auch bereit. Und wenn man da eine ganze Kette bis zum Konsumenten schafft, das auch zu transportieren und umzulegen, dann denke ich, wird es da auch die Möglichkeit geben, KI-Prozesse zu monetarisieren.
da ein bisschen drüber nachgedacht. In der Industrie ist ja der Klassiker, neue Geschäftsmodelle auf Basis von Daten, KI, ist nicht die Maschine zu verkaufen, nicht die Maschine zu leasen. Das ist natürlich schon ein gängiges Modell. Aber eben zu sagen, mit dieser Maschine werden, keine Ahnung, wird Druck produziert oder es werden Teile produziert, zu sagen, okay, wir machen einen Vertrag und der Vertrag bedeutet, ne, 10.000 Stück von Produkt ABC zu einem bestimmten Preis zu entwickeln. Und dann hat der Abnehmer gar nichts mehr mit der Maschine zu tun. Das Modell gibt es eigentlich schon seit, solange ich weiß, aber das ist nur ein Gedanke, den du bestätigen musst. Ich glaube, du hast gerade genannt, diese Lohnwerker. Ne? Wenn ich sage Mähdrescher, also ich kann mir da sehr viel, vielleicht auch die Hörer, Hörerinnen, also nicht jeder Landwirt hat eine eigene, wie heißt es? Mähdreschmaschine? Du musst eine derartige Maschine. Ja, ist der Mähdrescher da jetzt, der Mähdrescher. Aber und interessanterweise ist das ja ein sehr altes Modell, oder? Kann dieserjenige Lohnwerker, der solche Maschinenfähigkeiten, und ich weiß nicht, wie die angeboten werden, werden die auch heute pro Quadratmeter pro Stunde eingesetzt? Und wenn diese halt mit Hilfe von datenbasierten intelligenten Systemen dann eben sein Angebot verbessern kann, ist es dann, sagen die dann, ja, klar, das Modell kennen wir, also das sind wir gerne bereit, auch mal vielleicht, keine Ahnung, selber zu zahlen oder mehr zu zahlen dafür, dass es kürzer oder schneller geht, oder?
Ja, schneller ist immer schwierig. Der braucht halt immer seine standardisierte Geschwindigkeit, mit der er übers Feld fährt. Also viel mehr Gas geben kann man da meistens nicht. Aber das sind natürlich schon auch Ideen, wo Lohnunternehmer sich durchaus Gedanken drüber machen, die Prozesse zu optimieren an der Stelle mit solchen KI-Methoden. Eher noch würde ich da tatsächlich die Landmaschinenhersteller im Hintergrund sehen, die sich da deutlich mehr Gedanken noch zu machen, weil sie einfach auch einen größeren Pool an Maschinen draußen laufen haben und die vor Ort bei sich dann oder bei sich im Unternehmen einfach dann zu Geschäftsmodellen umwandeln, in welcher Form auch immer.
Du hast schon die Begriffe Cloud, Edge oder vor Ort genannt. Es gibt jetzt in München jetzt in Juli wieder die Predictive Analytics Industry 4.0. Letztes Jahr war da die Inderin, die Sheila Sedapa. Und ich kann mich erinnern, die hat damals gesprochen von dem Einsatz von Akustik auf dem Trecker. Und ich habe mir da wirklich dann irgendwie die indische Landwirtschaft dabei vorgestellt. Und die hat explizit davon gesprochen, dass nämlich dort, wo der Empfang nicht der beste ist. Und ich kann mir das vorstellen, dass das bei uns vor allem, wenn es geht um den Acker, dass es bei uns oft auch so ist. Also Frage, ist tatsächlich dann die Daten, die auch gesammelt werden, ist das typischerweise dann auf diesem Trecker, sage ich jetzt mal, auf diesem Gerät und wird es dann, wenn der Bauer dann nach Hause fährt, über eine Verbindung, die dann auf dem Hof oder anderswo ist, werden die Daten dann runtergeladen. Aber, sag mal, die Verarbeitung von Mustererkennung kann trotzdem dann vor Ort auf dem Acker stattfinden?
Ja, genau. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema, auch in Deutschland. Ja. Das wissen wir ja alle, dass Deutschland nicht so wunderbar toll abgedeckt ist mit Internet. Und der ländliche Raum ist tatsächlich da einfach der Verlierer. Und aus dem Grund gibt es da mittlerweile auch schon ganz viele Initiativen, Eigeninitiativen, wo lokale Netzwerke tatsächlich die Landwirte sich auch selber aufbauen, um einfach vor Ort auch ihre Daten verarbeiten zu können. Aber klassischerweise ist es eher so, wie du sagst, das sind Onboard-Systeme, die fürs Nötigste die Daten verarbeiten und alles darüber hinaus wird dann erst wieder verarbeitet, wenn man Internet hat.
Oder aber die GPS-basierten Systeme, die dann auf dem Acker trotzdem funktionieren. Also wenn ich jetzt auf dem Radl unterwegs bin und ich habe irgendein System, was mir sagt, dann kann ich das wahrscheinlich schon benutzen, weil er erkennt das schon genau den Quadratmeter oder Quadrat, keine Ahnung, Dezimeter, wo genau dann Dünger oder was anders wahrscheinlich ausgesetzt werden muss.
Genau, also damit arbeiten die durchaus auch.
Ein bisschen Technologie vielleicht noch unter der Haube, weil ich habe da auch bestimmte Begrifflichkeiten gesehen. irgendwo den K-Means, sogar K-Means zur Bestimmung der optimalen Position habe ich gesehen, Anhänger von Heuballen, Bergung. Ich habe irgendwo von unüberwachtes Lernen gesehen, Deep Learning, die ganzen Begrifflichkeiten, die wir kennen. Ist da was du dazu sagen kannst? Quasi wird das querbeet eingesetzt, sagst du, in der Landwirtschaft ist, ne, der eine oder über den anderen Ansatz der bessere, der sinnvollere?
Also was ich gerade tatsächlich beobachte, ist, dass die Informatik-Lehrstühle, die jetzt auch tatsächlich, also es gibt tatsächlich seit ein paar Jahren richtig offizielle Lehrstühle, KI in der Landtechnik oder Landwirtschaft heißen die dann, dass die so ein bisschen auch ihre Methodenkoffer gerade noch ausprobieren, ja. Und einfach da mal auch mit unterschiedlichen Ansätzen reingehen. Wir haben zum Beispiel in der Ressortforschung mit den Wirtschaftsinformatikern zusammen Bildaufnahmen von Schweinebuchten gehabt, wo wir gesagt haben, okay, da gehen wir jetzt mal mit Deep Learning rein, schauen uns jetzt mal an, erkennt das System die einzelnen Schweine, die Position und stehen die oder liegen die? Ja? Also das kommt auch immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall dann an. Aber grundsätzlich ist mein Eindruck, dass man da gerade so ein bisschen einfach auch ausprobiert, welche Technologien, welche Methoden sind für was am geeignetsten.
Genau, und das ist natürlich in der Industrie auch nicht anders. Also abhängig davon, wie lange, ob man schon jetzt seit 2, 3 oder seit 5 Jahren ganz vorne dabei war in der Industrie, wird es genau in der Landwirtschaft ähnlich sein. Und man kann sehr wohl, glaube ich, auch dort wieder voneinander lernen. Ne? Deep Learning macht, sage ich mal, keinen Sinn, wenn ich nicht sehr viel Daten habe, um eben zu trainieren, um in dem Fall die Schweine zu erkennen. Und im anderen Fall vielleicht das Produkt erkannt wird und in der Qualitätssicherung ich sehen kann, ob da irgendwelche Schlieren, Schleifen auf meinen Stahl oder auf dem Lack sind. Ja, wir müssen irgendwie zur Abrundung kommen. Erzähl dir noch bitte was über euer Startup, über Pragmatik, AgriFood Solutions. Wo sitzt ihr? Wer seid ihr? Was macht ihr? Ich weiß nicht, ob ihr eventuell Leute sucht.
Also wir sitzen grundsätzlich hier unten in Kirchheim unter Teck. Das ist bei Stuttgart, so 30 Kilometer außerhalb. Ja, wir tummeln uns in ganz unterschiedlichen Bereichen, machen bei Veranstaltungen mit. Wir haben jetzt auch bei der GIL-Tagung einen Beitrag gehabt. Gucken einfach, dass wir an unterschiedlichster Stelle das Thema vorantreiben. Leute suchen wir eigentlich gerade nicht. Wir sind so als Expertenteam unterwegs. Aber wer Lust hat, bei uns mal irgendwie reinzuschnuppern, das geht natürlich immer.
Sehr gut, ich kann gerne mal vorbeischauen auch. Eins der Lehrgänge, die ich mache, die sind bei der TAE, also vielleicht in Esslingen, habe schon geschaut. Das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von Kirchheim unter Teck, oder?
Das ist nur wenige Kilometer Katzensprung.
Gut, kommen wir zum Schluss. Ja, KI in der Landwirtschaft. Wo stehen wir? Deutschland. Du hast in Valencia unter anderem studiert. Ich denke, ich habe gesehen, viele von den Vorträgen, die waren auf Englisch. Ich habe nicht geschaut, wo die Personen her waren. Aber sag uns mal, wo stehen wir in Deutschland, in Europa im Vergleich zu halt eben typischerweise immer USA, China, vielleicht andere Länder? Und wenn wir dann jetzt 5, 10, 20 Jahre in die Zukunft schauen und die Landwirtschaft mit Hilfe der KI, ich gehe mal davon aus, eine strukturelle Änderung unterzogen wurde, was bedeutet das dann für die Landwirtschaft und was bedeutet das für uns hier in Deutschland oder in der Welt?
Okay, das ist eine ziemlich mega Frage, die du jetzt gerade dann formuliert hast. Ja. Ich versuche es mal auseinander zu dröseln. Also erstmal KI in der Landwirtschaft, wo stehen wir? Hier in Deutschland, das finde ich ganz gut, dass du das so ein bisschen fokussiert hast. Also ich kenne mich nicht weltweit aus und weiß tatsächlich nicht im Detail, wie es jetzt in China aussieht. Ich kann mir nur vorstellen, dadurch, dass die unheimlich viel KI-Kompetenzen sich eingekauft haben, die machen halt schlichtweg einfach. Da wird nicht so viel gefragt, da werden sicher auch nicht so viele Regularien aufgestellt, um KI in den Einsatz zu bringen. In den Staaten sieht es ähnlich aus. Da sehen wir schon autonome Traktoren beispielsweise im Einsatz in Sonderkulturen. Das heißt, da läuft es auch in einem relativ stetigen Tempo voran. In Europa habe ich so ein bisschen den Eindruck, gerade auch in Deutschland fahren so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Einfach auch aus dem Grund, was ich schon erzählt habe, wir sind so ein bisschen pessimistisch immer, was diese Datenhoheit und so angeht. Das bremst uns ein Stück weit aus, was aber schöne Entwicklungen sind. Wir haben Projekte wie AgriGaia, das ist ein Teilbereich von Gaia X, ja, wo wir natürlich einfach auch stolz drauf sein können, dass wir uns jetzt ganz konkret auch mit diesen Themen hier in Deutschland beschäftigen, um da einfach KI-Ökosysteme in der Landwirtschaft aufzubauen und ja, im Prinzip erstmal einen Boden bereitzustellen, wo dann auch wirklich Anwendungen konkret entwickelt werden können. Das ist so das, was ich sehe, Status quo. Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ja, das ist natürlich immer eine Glaskugel, in die Zukunft gucken. Also ich habe da relativ verrückte Vorstellungen auch, dass tatsächlich Roboter uns auf landwirtschaftlichen Betrieben unterstützen, sei es auf dem Feld, das ist ja auch ein Roboter, nichts anderes, oder auch Hilfsarbeiten im Stall durchführen. Auch das ist schon wird schon auf den einschlägigen Landtechnik-Ausstellungen vorgestellt. Ja, also da werden wir einfach eine Automatisierung sehen, die natürlich auch immer mit KI-Technologien einhergeht. Es sind aber natürlich nicht nur die KI-Themen, die das Ganze treiben, sondern grundsätzlich die Rahmenbedingungen, die sich ändern. Haben wir ja auch schon angesprochen, fallen uns die Arbeitskräfte weg. Da muss ich natürlich sehen, wie kompensiere ich das. Also es wird zukünftig technischer werden, automatisierter werden. Wir werden auch draußen auf den Feldern noch weniger Menschen sehen, mehr autonom dann auch fahrende Vehikel auf dem Feld oder in der Luft sehen. Die KI wird dabei immer so den Part übernehmen, dass sie uns diese Mengen an Daten, die da sind, einfach ein Stück weit sichtbarer macht. Ja, sie unterstützt uns dabei, effizienter zu sein, nachhaltiger zu sein, weil den Druck bekommen die Landwirte von außen, ja, allein schon durch EU-Regularien oder weitergehende Regularien. Wir können durch die KI eben konzentrierter, fokussierter die Datenanalysen vornehmen. Es wird aber in meinen Augen immer nur ein Werkzeug sein, was uns unterstützt bei der Entscheidungsfindung. Der Mensch wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben auf den landwirtschaftlichen Betrieben.
Da sind wir uns schon mal von Anfang an einig. KI ist ein Werkzeug und danke dir, Christa, sehr interessant. Noch sind wir, sagst du, mit angezogener Bremse unterwegs, aber du siehst in nächster Zukunft, dass wir Roboter auf dem Feld in der Luft haben werden. Ja, herzlichen Dank, Hörer, Hörerinnen, die mit dir in Kontakt treten möchten. Das ist mir vorher gesagt, am besten über LinkedIn, Christa Hoffmann, Christa CH, Hoffmann Doppel-F, Doppel-N. Ansonsten, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, wie immer gerne kurze E-Mail an robert@kipodcast.de oder peter@kipodcast.de. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal und Christa, dir nochmals herzlichen Dank und euch sehr viel Erfolg.
Dankeschön, Peter.